Punkt 9 haben wir es jetzt hier bei Radio Frei. Und damit heißt es natürlich, es ist Zeit für unser Tagesmagazin unterdessen. Es ist der 20. April, es ist Wochenanfang, es ist Montag und draußen ist grisseliges Wetter hier in Erfurt, aber auch deutschlandweit. Die Tageshöchstwerte liegen heute nur so bei 8 Grad und auch am Abend wird es natürlich dann frisch werden. Morgen, also am morgigen Dienstag, gibt es aber bessere Aussichten. Dann liegen die Tageshöchstwerte bei 12 Grad, am Mittwoch bei 14 Grad und am Donnerstag wird hier zumindest angezeigt in Erfurt 15 Grad Tageshöchstwerte und vor allen Dingen ganz viel Sonne ist eingezeichnet. Also es gibt Besserungen. Ab morgen kann man auch wieder Aktivitäten planen, die draußen stattfinden. Die nächsten zwei Stunden gibt es Verschiedenes, unter anderem wie gewohnt den Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen, da blicke ich zurück, mit Sergei Lochthofen, ehemals Chef der Thüringer Allgemeine, auf die Ereignisse, die überall Thema sind, die wir aber versuchen nochmal einzuordnen, unter anderem den Konflikt im Iran, die Straße von Hormuz, was ist da nun mit der Blockade, ist sie aufgehoben, dann ist wieder die Straße zu, darüber werden wir reden. Es wird aber auch andere Themen geben, Veranstaltungshinweise und vor allen Dingen werden wir auch über die Demonstrationen berichten, die am Wochenende stattgefunden haben. Einmal haben die Beschäftigten von Zalando demonstriert. Zur Erinnerung, Zalando, das Online-Unternehmen, der Versandhandel soll in Erfurt zum 30. September geschlossen werden. Und dann gab es noch eine Demonstration gestern Abend, sehr spontan. Da ging es um einen gewalttätigen Übergriff auf einen linken Aktivisten. Noch da haben sich rund 150 Menschen solidarisch gezeigt. Wir waren da vor Ort. Ansonsten ist es nur zum Notieren, das haben Fußballfans mitbekommen. Bayern München ist zum 35. Mal deutscher Meister. Ich weiß noch, als ich Kind war und sie überhaupt den Titel Rekordmeister bekommen haben, das war 1987, da haben sie die 10. Meisterschaft geholt und damit den FC Nürnberg überholt, der bis dahin 9 Meisterschaften hatte. Also das nur als Randnotiz. Und die zweite Fußballnachricht ist natürlich, dass Rot-Weiß Erfurt, der lokale Club vor Ort, 3:0 gegen Meuselwitz gewonnen hat. Hier reden wir aber nicht von der Bundesliga, sondern von der Regionalliga Nordost. Das ist die 4. Liga, also ein paar Stufen niedriger als Bayern München. Und 4. Liga passt auch ganz gut, denn Erfurt steht auch an 4. Stelle aktuell und nur der Erste, das aktuell Lok Leipzig, kann dann aufsteigen in die 3. Bundesliga. Also Erfurt ist da nicht mit dabei, aber trotzdem ist es natürlich schön, wenn am Ende ein Sieg steht. Zumindest für die Fans. Nichts mehr zu sagen. Deswegen können wir auch ein bisschen eher runtergehen. Und ich kann schon mal sagen, dass ein neues Album erschienen ist und von einer Band, die uns hier bei Radio Frei sehr viel bedeutet. Nämlich Keimzeit hat ein neues Album herausgebracht. Ach, die Menschen. Und den Titelsong hören wir genau jetzt.
Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt. Scherben von alten Sammeltassen, die farblich gut zu weißen Tischdecken passen. Gott, was hat der Mensch nicht alles seiner geschätzten Nachwelt hinterlassen? Ein eingeschlafenes Stundenglas, ein verlegen lächelndes Schafott, und überall auf dem Planeten verteilt Tonnen von verrostetem Schrott. Bahnbrechend an das Wasserklo, sportliche Leistungen auf höchstem Niveau, Verlierer tief zu Tode betrübt, Gewinner himmelhoch jauchzend froh. Doch plötzlich war kein Mensch mehr da. Ich weiß, man sollte das nicht überbewerten. Wo sind sie hin, all die Karnevalsgecken, die unverzichtbaren Experten? Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt. Ja, mal schade nur, dass es sie seit Dekaden von Jahren nicht mehr gibt. Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt. Menschen, Tiere und Sensationen, was, wenn man die Wahrheit erfährt? Nicht der Mensch erfand den Witz, in Wahrheit war es umgekehrt. Mehr da. Ich weiß, man sollte das nicht überbewerten. Wo sind sie hin, all die Karnevalsgecken, die unverzichtbaren Experten? Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt. Ja, mal schade nur, dass es sie seit Dekaden von Jahren nicht mehr gibt. Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt. Ja, mal schade nur, dass es sie seit Dekaden von Jahren nicht mehr gibt. Ach, die Menschen, egal wie man es sieht, ich für meinen Teil hätte sie geliebt.
Ganz neuer Song von Keimzeit, Ach, die Menschen, vom gleichnamigen Album. Und ich rede jetzt mit einem Menschen, nämlich mit Sergei Lochthofen. Der Montag, der kommt immer ganz sicher, und wer auch immer kommt und am Telefon ist, und das beruhigt mich, ist Sergei Lochthofen. Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche, auch unseren Zuhörern.
Vielen, vielen Dank. Und wir gucken mal hinein in die Nachrichten. Und eine Meldung steht natürlich immer ganz oben. Eine Meldung, die uns jetzt seit ein paar Wochen beschäftigt, nämlich der Krieg im Iran und vor allen Dingen die Situation in der Straße von Hormus. Da müssen einige Sie erstmal nachschauen, wo liegt diese Meerenge eigentlich genau. Denn da geht es in den Verhandlungen darum, wie lange wird diese Straße noch blockiert. Sie sollte schon aufgemacht werden, dann wieder zu. Wie verfolgen Sie denn das Ganze? Weil bei den Verhandlungen war es jetzt ja plötzlich so, dass die USA als Kriegsgegner von Iran den Spieß plötzlich umgedreht hat und gesagt hat, wir bestimmen jetzt, wer da durchkommt.
Ja, das hat ein Stückchen gedauert, bis der Groschen gefallen ist, und offensichtlich ist Trump überzeugt, dass er jetzt ein Druckmittel hat, um das Regime in die richtige Richtung zu drängen. Der Krieg selbst würde vielleicht uns weit weniger beschäftigen. Es gibt ja eine ganze Reihe Kriege in der Welt, die beschäftigen uns gar nicht. Schauen Sie Sudan, da sterben viele Menschen. Aber hier geht es um Öl und hier geht es an die Preise an der Tankstelle. Ich bin jetzt ein paar Tage in Spanien gewesen, deutlich weniger, was da bezahlt wird für Benzin. Die waren viel beherzter an die Sache rangegangen, haben auch den staatlichen Teil, der an diesem Preis hängt, weit dezimiert. Das heißt, Deutschland ist da ein bisschen im Nachhänger. Und insofern gibt es natürlich über diesen Druck an den Tanksäulen auch in Amerika eigentlich das Interesse an diesem Krieg, dass er schnellstens beendet wird. Und die Nachrichten von heute Morgen sind ja wieder etwas merkwürdig. Die Amerikaner wollen in Karachi mit den Iranern sich treffen, also in der pakistanischen Hauptstadt. Und die Iraner wollen nicht kommen, weil die Amerikaner den Spieß rumgedreht haben und nicht nur die Iraner die Straße blockieren, sondern auch die Amerikaner selbst. Sie haben jetzt ein Schiff hier auch festgesetzt. Also, wir haben bis Mittwoch müssen wir warten. Bis dahin läuft ja noch die Frist für diese Waffenruhe. Ich hoffe, sie sind vernünftig genug, wenngleich ich weder auf amerikanischer Seite noch auf iranischer Seite vernünftige Menschen sehe, dass die sozusagen nicht wieder neu eskalieren. Im Kern, glaube ich, das fällt mir jetzt ganz schwer, hat Trump nicht ganz Unrecht, indem er sagt, wir müssen darauf achten, dass die Iraner keine Atombombe bauen können. Wie viel sie angereichertes Uran haben schon, wie viel sie davon in Raketen installieren können, ich weiß es nicht. Da ist sozusagen das Geheimdienstmaterial immer mit Vorsicht zu genießen. Wir sind ja in der Vergangenheit auch von CIA und anderen sehr getäuscht worden. Also da muss man vorsichtig sein, aber in der Sache glaube ich, können wir uns nicht nur ein zweites verrücktes Regime wie in Nordkorea leisten, das Atomwaffen hat. Also insofern sage ich mal, bei allem sozusagen Skepsis und Kritik, die ich an der Politik von Donald Trump und Netanyahu, beides eigentlich Kriegsverbrecher, habe, aber im Kern geht es schon um viel.
Aber Sie haben es ja eben selber gesagt, wir wissen nicht, wie weit der Iran ist. Das macht jetzt die Situation nicht besser, aber das wurde ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, auch von Netanyahu, oh, die sind kurz davor, die Atombombe fertigzustellen. Und das war immer wieder der Satz. Und das hat natürlich den Effekt, wir wissen es wie gesagt nicht, dass die Leute natürlich denken, ja, also das kann man ja immer anbringen, das Argument. Nichtsdestotrotz, um nochmal eine andere Sache aufzugreifen, ich nehme mal zwei Abzweigungen. Also wie Sie es gerade beschrieben haben, bis Mittwoch läuft noch die Frist und es klingt ja wirklich so, als ob dieses alles hinzieht. Wir nehmen es jetzt mal ganz egoistisch aus Sicht der Autofahrer und Autofahrerin. Also da kann man jetzt nicht drauf warten, dass der Benzinpreis schnell wieder runtergeht, weil der Konflikt schnell zu Ende ist und die Straße wieder offen ist und das Öl wieder geliefert
wird. Nein, das sagt uns unsere historische und praktische Erfahrung, dass die Multis an dieser Stelle selbstverständlich immer wieder einen Grund finden, warum sich das hinauszögert. Ja, die Preise müssen ja erstmal in Rotterdam auf dem Spotmarkt ankommen und die Öltanker müssen ja erstmal losfahren und dann sind ja auch eine ganze Reihe von den Anlagen kaputt gemacht worden. Also da Gründe gibt es Dutzende, die dazu führen, dass man diesen Superprofit einsteckt. Und das ganze Gerede drumherum nützt uns da an dieser Stelle nicht viel weiter. Das einzige Mittel, was uns jetzt sozusagen und Verbündete, den wir haben und zur Verfügung steht, das sind die Wahlen im Herbst in Amerika. Donald Trump will irgendwie nicht ganz die große Katastrophe, aber hohe Benzinpreise sorgen dafür, denn er ist ja angetreten bei seiner Magerbewegung und bei den ganzen Anhängern, er wird ja die Inflation runterdrücken, die Preise drücken. Die sind jetzt natürlich höher als bei Biden. Also insofern sage ich mal, er ist noch viel stärker unter Druck als das iranische Regime. Dem ist es Schnutz, was mit den Menschen passiert, ob die Brücken zerstört werden, die Kraftwerke zerstört werden, also auch alles Kriegsverbrechen, mit denen der Donald Trump droht. Das interessiert die überhaupt nicht, die wollen an der Macht bleiben und sagen, wenn das alles vorbei ist, geht es uns immer noch gut, wie es der Bevölkerung geht, ist uns eigentlich egal, das zeigen sie ja seit Jahrzehnten. Und da kommt auch der Punkt, also was das CIA sagt, was Netanyahu sagt, das ist das eine. Das andere ist, dass das Regime sich so hartnäckig weigert, also sage ich mal internationale Kontrolle bei der Anreicherung und bei der, sagen wir, dem Umgang mit angereichertem Material, also waffenfähigem Material zuzulassen, deutet doch eindeutig darauf hin, das ist das stärkste Argument, dass sie gerne die Bombe haben wollen. Und sie sehen natürlich an der Praxis der internationalen Beziehung, ein koreanischer Verrückter, nordkoreanischer, hat Atomwaffen und keiner traut sich da etwas zu tun. Das heißt also, sie glauben schon fest daran, dass sie das brauchen und insofern geht es schon hier um viel.
Herr Lochtow, sind wir wieder davon galoppiert. Ich versuche Sie mit dem Lasso einzufangen, weil eigentlich ging es ums Benzin. Die Bombe hat man ja eben schon. Das ist natürlich wirklich die reale Bedrohung. Aber um das auch nochmal zu sagen, die Benzindebatte, die war ja auch im Bundestag Thema. Wenn man sozusagen nicht darauf warten kann, dass das Öl wieder auf regulären Weg kommt, dann ist eben stets die Debatte, dass man die Mineralölsteuer senkt, möglicherweise ab Mai 17 Cent pro Liter stehen im Raum. Sinnvoller Vorschlag?
Ja, erstmal, es geht ja auch darum, die Stimmungslage in der Bevölkerung mitzunehmen. Die strahlt ja auf alles andere auch aus. Das heißt, ja, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die sehr medial orientiert ist. Solche Dinge spüren die Menschen. Sie haben das Gefühl, die ganze Politik haut nicht hin, wenn ich natürlich sowieso, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat ja keine Rücklagen. Das heißt also, das, was da auf den Konten rumliegt, das gehört nur wenigen Menschen. Und wenn so eine Situation kommt, dass das sozusagen täglich benötigte Benzin eben halt teurer wird und dadurch die Ersparnisse, die wenigen oder die wenigen Spielräume, die man hat, aufgebraucht werden, da sinkt die Stimmung. Das ist ja ganz verständlich, aber da muss man schon reagieren darauf. Und ich glaube, es nützt uns alles nichts, alles andere vielleicht richtig zu machen. Da sehe ich im Augenblick natürlich auch nicht. Aber wenn man da zulässt, dass der Frust zu groß wird, das ist richtig, dass man dagegen steuert. Zum Teil auch mit der Gießkanne, zum Teil aber auch mit Mitteln, die wir gar nicht haben. Wir sind ja auch ein hochverschuldeter Staat. Aber eben Spanien hat noch höhere Schulden und haben das gemacht. Und ich glaube, da geht man viel ruhiger an diese Dinge an. Insofern sagen wir sind da im Nachtrag ein bisschen spät dran. Da muss man was tun, damit einfach die Stimmung im Land nicht eskaliert.
Wir haben noch ein weiteres Unterthema zum Iran-Konflikt. Denn der Papst, Papst Leo XIV., selbst der ursprünglich Amerikaner, aber das spielt ja eigentlich nicht wirklich eine Rolle, hat das Vorgehen
doch,
von Donald Trump.
Ja,
das können Sie ja gleich erläutern. Hat Donald Trump in dem Zusammenhang bei seinem Vorgehen kritisiert und hat Donald Trump den Papst kritisiert. Wir haben jüngst noch gesagt, das weiß ich noch, zu Ostern haben wir darüber gesprochen, dass der Vorgänger Papst Franziskus sich häufiger in Tagespolitik eingemischt hat, beziehungsweise eingemischt ist das falsche Wort, sondern eben was dazu gesagt hat, was man von einem Papst mitunter erwartet und dass sich da Leo XIV. Bislang sehr zurückgehalten hat. Nun hat er es aber doch getan.
Naja, es ist auch eine Frage der Interpretation. Das heißt, jedes Wort, was er jetzt sagt, wird ja auch von Journalisten und auch vom Auditorium gehört. Und dann interpretiert man das natürlich als Stichelei oder als scharfe Kritik an Donald Trump. Also es ist richtig, er ist eine moralische Instanz, er hat eine klare Vorgabe, das ist das Evangelium. Und da muss er natürlich Kriege auch geißeln. Und wenn es ein Amerikaner ist, der die Kriege führt, ist es umso besser, wenn es ein amerikanischer Papst das tut. Das heißt, mit einer gewissen Autorität, auch mit dem Kontext im Hintergrund. Also insofern, vor 14 Tagen haben wir noch darüber geredet, macht das nicht. Jetzt ist das eine ordentliche, sagen wir, Keilerei geworden zwischen dem Präsidenten und dem Papst. Und ich habe das Gefühl, dass nach Punkten der Papst vorne liegt, weil Donald Trump in seiner Wiederwahl unbedingt die sozusagen radikalen christlichen Kreise in Amerika anspricht, Evangelikale, aber auch Katholiken. Und wenn er sich sozusagen über die Bibel setzt, über sozusagen den Papst, da wird es für ihn sehr gefährlich. Sie haben ja dieses Bild gesehen, sicherlich, wie die meisten unserer Zuhörer, wo er sich schon als Jesus Christus darstellen lässt. Das mag ja alles sozusagen makaberer Scherz sein, aber er macht es ja auch ernsthaft. Er stellt es ja in sein eigen für ihn geschaffenes Internet-Social-Profil. Und da sage ich mal, ich glaube, im Augenblick hat er keinen guten Lauf. Und da kommt der Papst dazu und sagt, dieser ganze Krieg, diese ganze Art und Weise Politik auf Kosten sozusagen der Ärmsten zu machen, das kann nicht die Lösung sein. Das gefällt ihm nicht. Es ist eine hohe Instanz, die da sich meldet. Er versucht natürlich, den Papst auch niederzumachen, wie das in seiner Art ist. Aber das kommt, glaube ich, bei einem Teil seiner Wähler, auf die er unbedingt zugreifen möchte, nicht gut an.
Also, Sie haben gesagt, wenn man das überhaupt so vergleichen kann, dass eben der Papst da nach Punkten vorne liegt. Apropos Sport werden wir auch gleich nochmal besprechen, da gibt es auch noch was, aber vorher gehen wir nochmal ins Lokale hinein nach Erfurt. Da gab es verschiedene Demonstrationen und eine Demonstration gab es am Samstag, da haben nämlich die Zalando-Beschäftigten protestiert. Da geht es quasi darum, ja, wie wird abgefunden, das zur Erinnerung, Zalando, der lokale Standort in Erfurt, soll zum 30. September geschlossen werden, wird sehr wahrscheinlich auch geschlossen werden, aber jetzt geht es darum, dass eben die Betroffenen weich landen, soweit ist man ja schon. Verfolgen Sie das Ganze?
Also ich sage mal, nicht nur Weichlande, sondern einfach als Menschen anständig behandelt werden. Und das findet im Augenblick nicht statt durch Zalando.
Ja, das kann man ja nochmal sagen. Also was ist die Taktik von Zalando? Weil es gibt ja nicht mal das Einfachste, das was wir jetzt gerade machen, nämlich direkt miteinander sprechen. Das tut man ja schon seit Wochen nicht mehr. Also die Arbeitgeberseite konkret mit dem Betriebsrat.
Das ist ein typisches Neuunternehmen, also Yuppies, die an der Macht sind, die sagen, ja gut, Erfurt war ein Standort, den haben wir ausgepresst. Die haben jetzt ihre Freude gehabt, wir haben Steuern gezahlt und wir haben ein paar Dutzende Millionen Subventionen bekommen. Alles gehört zum Geschäft und jetzt ist das Geschäft so, dass wir in Gießen weitermachen und nicht in Erfurt, Punkt, erledigt. Das ist die Herangehensweise von solchen Unternehmen. Wir haben ja... Viele sagen, ja, das ist halt so, aber es geht ja auch eine Kultur zu Ende, wo Unternehmen, große Unternehmen und auch Gewerkschaften miteinander vernünftig etwas ausgehandelt haben und das auch verlässlich war. Das tun diese schnell gewachsenen, mit Millionen und Milliarden zum Teil jonglierenden Unternehmen nicht. Das sehen wir ja bei Musk, das sehen wir bei Amazon, das sehen wir bei Google, bei anderen. Also wir haben hier so einen Ausläufer sozusagen der internationalen Unkultur, die im Augenblick im Social-Media-Bereich im Internet stattfindet. Und da frage ich mich natürlich an dieser Stelle erstens, das ist nicht einfach eine Standortgeschichte. Also hier geht es ja auch um hunderte, tausende Familien, es geht um Kinder, es geht um Ferien, ob man Ferien fährt oder nicht fährt, ob man ein Weihnachtsgeschenk kriegt. Also es ist ja auch ganz konkret, also für die Menschen. Das ist jetzt nicht nur eine abstrakte Auseinandersetzung. Da hätte ich eine einfache Empfehlung für die Menschen. Ich glaube, man muss die Tech und modernen Unternehmen dort schlagen, wo sie am empfindlichsten sind. Und da sind sie beim Verbraucher. Ich würde vorschlagen, man macht einen Flashmob. Wir haben ja viele Studenten in der Stadt, die können das, also die Fachhochschule, die können das sogar als wissenschaftliche Arbeit organisieren. Ob man es hinkriegt, die Verbraucher in Deutschland so weit zu bewegen, dass sie an einem Flashmob mitmachen, ich lösche schön meine Zalando-App. Und das trifft solche Unternehmen sehr stark, wenn die Verbraucher Zehntausende, vielleicht Hunderttausende sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und das kann man natürlich als Event organisieren. Sie löschen wunderbar ihre App irgendwo auf der Zugspitze. Sie können sie bei ihrem Flug nach Amerika machen. Sie können bei einer Party Studenten in Erfurt oder irgendwo setzen sich hin und alle gemeinsam löschen ihre Zalando-App und bestellen dort nichts mehr. Und wenn man das ordentlich hinkriegt als Flashmob bei es gibt einfach lustige Flashmob, wo du sagst, ja, da beteiligen sich viele. Man kann sich auch als Verbraucher an was Vernünftigem beteiligen.
Also habe ich das richtig verstanden?
Das würde auch für viele andere Unternehmen heilsam sein.
Also Sie fordern zu einem Flashmob auf, halten wir das fest, ein Zalando-Flashmob, der da auch nochmal mit protestiert. Wir waren übrigens vor Ort.
Ich rege ihn an, dass ein paar junge Leute sich hinsetzen und sagen, daraus lässt sich was machen. Vielleicht finden sie sich sogar einen Soziologieprofessor, der sagt, das Experiment wäre ja interessant, ob die Verbraucher wirklich in diesem Land so stark sind. Und das wäre ein guter Anlass, weil dieses Unternehmen sehr stark auf seine Internetkunden angewiesen ist. Ich gebe ja zu, als Zalando nach Erfurt kam, habe ich auch gesagt, wenn ich irgendwas zu bestellen habe, schaue ich irgendwann bei Zalando, weil ich irgendwie das Unternehmen, was hier in Erfurt sich niedergelassen hat und sich zu Erfurt bekannt hat, sozusagen auch stützen wollte. Ab jetzt ist für mich vollkommen klar, ich werde bei Zalando nichts mehr bestellen. Aber die Frage ist ja, ob das 10.000 oder 100.000 Leute machen. Das wäre ein schöner Flashmob, der hätte auch endlich mal einen Sinn.
Also ich habe noch nie bei Zalando bestellt, um zu sagen, aber wir waren auf jeden Fall von Radio Frei vor Ort am Samstag bei den Demonstrationen, bei den betroffenen Menschen. Genau, was Sie gesagt haben, da haben wir auch Stimmen eingefangen und hören mal ganz konkret, was das für die Menschen bedeutet. Werden wir jetzt nach dem Espresso-Plausch dann zeitnah auch hören, wie das da abgelaufen ist. Jetzt haben wir noch ein Thema, Herr Lochthofen, und zwar ist jetzt Union Berlin geschlagen worden gegen Wolfsburg in der Bundesliga. 1-2 haben sie verloren am Wochenende. Das ist aber eigentlich nicht das Thema gewesen. Das Hauptthema ist, das erste Mal eine Cheftrainerin bei Union Berlin auf der Trainerbank saß, Marie-Louise Ether. Und noch ein weiteres nicht gutes Thema. Es gab Hasskommentare, weil da eine Trainerin sitzt. Und dann denkt man so, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, dass wir im Jahr 2026 ernsthaft noch über solche Debatten reden müssen. Es sind nur einige Leute, muss man sagen, ja nicht alle Fußballfans, aber trotzdem ist es doch auch ein bisschen erschreckend, dass das immer noch so ist, oder?
Naja, die kennen sich bei Fußballfans ja besser aus und bei den Ultras. Ich glaube, da wird noch ein Männlichkeitskult betrieben im Fußball sehr, sehr stark. Wir haben das Thema auch bei schwulen Spielern schon gehabt, immer wieder und haben es noch. Also nach wie vor ist das ja ein Bereich, in dem sowas sozusagen unmännlich und dann unsportlich und wie auch immer gilt. Und die Fans sind in ein Teil von ihnen, gestrige, das muss man sagen, auch radikal, auch ermuntert durch Donald Trump und andere. Es gibt ja einen Kulturkampf in dieser Welt, also wo ein Rollback stattfindet. Und ich glaube, dass in die Situation hinein eine sehr erfolgreiche Trainerin es sich getraut hat, zur Cheftrainerin ernannt zu werden, das finde ich schon bemerkenswert. Und wir sollten das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, in dieser Gesellschaft schlummert noch sehr, sehr viel männliche Gewalt in allen Formen. Und insofern sage ich mal ein gutes Beispiel, auch darüber zu diskutieren, was im Sport passiert.
Haben Sie noch eine gute Nachricht? Ich meine, Rot-Weiß Erfurt hat gewonnen gegen Meuselwitz 3-0. Das ist ja eigentlich schon eine gute Nachricht.
Das ist ja Realsatire, ja, finde ich. Also Rot-Weiß Erfurt hat gegen Meuselwitz gewonnen. Das ist unsere Realität im Fußball.
Das ist der Angstgegner, den haben Sie besiegt.
Mich wundert es keinen Augenblick, dass Sie das ansprechen. Wissen Sie, wer noch gewonnen hat am Wochenende aus Thüringer Sicht?
Ich weiß, dass jetzt wieder irgendeine Sportart nennen, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, aber ich finde es toll, dass Sie gewonnen haben.
Nein. Sie müssen ja trotzdem als Sportinteressierte ja auch wirklich Spitzensport in diesem Land
jetzt
ja auch im Auge haben. Obwohl Sie vielleicht Fußballfan sind, das ist ihre persönliche Geschichte, aber sie müssen ja wenigstens wissen, was passiert ist. Es geht um die deutsche Meisterschaft beim Volleyball-Damen. Da hat Suhl erstmalig die Möglichkeit, nach 2 Siegen, wenn sie den dritten macht, deutscher Meister zu werden. Pokalsieger sind sie schon ohnehin. Das ist eine ganz andere Liga, in der sie spielen als Rot-Weiß. Ja, das ist ihnen schon bewusst. Und das ist am Wochenende passiert. Ein harter Sieg gegen die Dresdner. Die Dresdner sind sehr gut. Und ich hoffe, dass sie den dritten auch noch kriegen und auf diese diese Art und Weise deutsche Meister werden. Ich freue mich sehr, sehr, wenn die Erfurter Volleyballerinnen nach vorne kommen. Aber ich akzeptiere auch, wenn Suhl es gewinnt, finde ich auch zumindest für Thüringen eine tolle Geschichte. Und da gibt es ja jede Menge gute Nachrichten. Timo schwimmt wieder durch die Ostsee, ja? Heute Morgen.
Also Timo oder Timmy? Ich wollte gerade sagen.
Timmy heißt er, ja. Timmy schwimmt wieder durch. Wir wissen nicht, was dieses traurige Wesen da am Ende wieder macht daraus und nur welche Geschichten. Aber wir merken auch, Tiere, der Tod von Tieren in der Öffentlichkeit, der nimmt einen emotionalen Raum ein. Da können ganze Familien verhungern irgendwo in Afrika, das interessiert keinen Menschen. Aber wenn Timmy wieder besser geht, da sind sie alle dabei. Oder dass Olympia eventuell sogar eine Chance hat in Deutschland. Die Umfragen in Nordrhein-Westfalen, auch in Kiel, haben ergeben, dass die Leute dafür sind. Das heißt also, die Miesepeter in diesem Land, die sonst immer die Debatten bestimmen, zurückgedrängt worden sind und 2/3 der Bevölkerung in diesen Orten sagen, ja, können wir uns gut vorstellen. Also auch mal eine gute Nachricht.
Also einige gute Nachrichten, die Sie eingesammelt haben. Wenn dann in Suhl die Meisterschaft gefeiert wird, dann erinnern Sie sich bitte dran, da werden wir das natürlich dann auch thematisieren. Erstmal vielen Dank bis hierhin, Herr Lochthofen, und kommen Sie gut durch die Woche.
Ja, das werden wir uns mal anschauen. Ein bisschen wärmeres Wetter könnte uns ja allen gut tun. Für die alten Knochen wäre es gut, ne?
Ab alles morgen soll es besser werden.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Macht sich gut. Jawohl. Tschüss. Sehr chillig, sehr entspannt. Das war so Musik von Liche Lassie, Shades of Mosley. Und diese Berliner Underground-Bands, die könnt ihr diesen Freitag in Erfurt live sehen. Und zwar im Club Franz Mehlhose in der Löberstraße 12. Um 19.30 Uhr ist Einlass, um 20.15 Uhr ist Beginn. Und wer wieder mal eine Lesung erleben möchte, kann das diese Woche auch tun. Und zwar diesen Donnerstag im Erfurter Ried in der Stadtteilbibliothek am Berliner Platz 1 liest der Autor René Müller-Ferchland aus seinem Buch Weiße Hunde. Und in diesem Buch geht es um ein sehr schwieriges Thema, und zwar um das Thema Zwangsadoption zu DDR-Zeiten. Es geht um Anne Rose, die feststellt, dass ihre Herkunft doch so ganz anders ist als gedacht. Und der Autor, René Müller-Ferchland, hat für das Buch sehr viel recherchiert und hat auch erzählt, warum er sich eben mit diesem Thema Zwangsadoption auseinandergesetzt hat.
Das Thema ist tatsächlich schon seit einer Weile präsent. Ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, dass das Thema zwischen 1993 und 2007 quasi in der deutschen Öffentlichkeit kaum stattfand. Es gab auch keine Leute, die sich damit groß auseinandergesetzt haben. Und seit 2007 haben Opfer angefangen, darüber zu sprechen. Gab es immer mal wieder TV-Sendungen oder Zeitungsinterviews. Und ich glaube, da habe ich auch dann zum ersten Mal davon gehört. Und das war etwas, was auch im Hinterkopf so ein bisschen arbeitete, als jemand, der zwar nicht lange in der DDR gelebt hat, ich war 6 Jahre alt, als die DDR aufhörte zu existieren, habe ich dennoch natürlich immer ein Interesse gehabt, was ist da eigentlich alles passiert. Man hört den Familienangehörigen sehr aufmerksam zu. Aber das mit der Zwangsadoption, also es kam in meinem Umfeld nicht vor, aber ich hatte Kenntnis davon. Und irgendwie schien diese Anne Rose, diese Figur, die mir, wie gesagt, irgendwann vorm inneren Auge, die da auftauchte, schien was damit zu tun zu haben. Und dann beginnt man zu recherchieren. Da habe ich natürlich ganz viel gelesen, habe mich da an der Uni Bibliothek in Erfurt quasi allen Büchern gewidmet, die es dazu so gab. Ja, dann habe ich auch im Internet geschaut, da gibt es tatsächlich Suchseiten, wo sich Menschen finden können, die sich dort in der DDR verloren haben. Ja, irgendwann war klar, dass die Anne Rose diese Geschichte hat, und dann habe ich auch mit dem mit Menschen, es gibt ja so Aufarbeitungsstellen in den einzelnen Ländern, und da habe ich mich auch mit dem Landesbeauftragten von Thüringen auseinandergesetzt. Wir hatten ein tolles Gespräch. Ich habe noch so ein paar Rückfragen gehabt. Wie ist das eigentlich heute, wenn die Angehörigen Informationen haben wollen, vor allem die Eltern, denen das Kind weggenommen wurde?
Also wir hören raus, also dass sich da der Autor René Müller-Ferchland richtig tief eingegraben hat in das Thema Zwangsadoption der DDR. Er hat daraus einen Roman gemacht, Weiße Hunde, und daraus liest er diesen Donnerstag im Erfurter Ried in der Stadtteilbibliothek. Um 16.30 Uhr geht's los, Berliner Platz 1 befindet sich die Bibliothek und der Eintritt ist frei. Und wir hören jetzt ganz frische Musik von Thomas D., der eigentlich Thomas Dürr heißt, Mitglied der Fantastischen Vier ist und als früher, also wir reden davon vor 30 Jahren, Thomas D. ein Soloalbum herausgebracht hat, da war das immer ein Riesenereignis. Jetzt kriegt man es irgendwie so mit. Neocortex heißt das Album. Und wir hören jetzt mal einen Song daraus, gleich den ersten Song, der heißt Federleicht, eine Zusammenarbeit von Thomas D. mit Reinhard May.
Die Augen auf, nicht zum ersten Mal. Und doch ist dir, als wäre nichts mehr, wie es gestern war. Traust deinen Augen kaum, schaust in dieselbe Welt, als wärst du neu geboren, nicht mehr derselbe Mensch. Denn was du letzte Nacht geschenkt bekamst, hält noch an. Du bist hellwach, aber denkst nicht nach. Denn du entdeckst im einzigen Moment, den's je gegeben hat. Nur die Stille bringt dich in die Gegenwart. Du lebst im Augenblick, nur für den Augenblick. Und du entdeckst im Jetzt und hier vergeht der Zauber nicht. Du blickst nach innen, denn man sieht es von außen nicht. Du bist aus Licht und außer Liebe brauchst du nichts. Halt den Moment vor den Gedanken. Spür dich von innen bis nach außen ohne Schranken. Verbinde dich mit allem Leben und atme ein. Schick deine Liebe allen Wesen und atme aus. Will dann die Stille in dein Innerstes, lass sie rein. Und nimm den Frieden, den du findest und lass ihn raus. Atme ein, atme aus. Du bist daheim, in dir zu Haus.
Federleicht, vogelfrei, weder abgehoben noch heim. Mit dir selbst und der Welt im Reinen, einfach federleicht. Federleicht, völlig frei, weder abgehoben noch heim. Im Großen wie im Kleinen, einfach federleicht. Federleicht.
Es ist die Wirklichkeit und es ist wirklich wahr. Etwas hat sich getan, das sich jetzt offenbart. Es zeigt sich Leichtigkeit, fühlt sich einfach an, wie neue Kräfte, die zuvor nicht zu greifen waren. Du lässt dich darauf ein, spürst Geborgenheit, gibst dir selbst Zeit und Raum für Raum und Zeit. So wie jetzt war es noch nie und das erleuchtet dich. Du bist aus Licht und außer Liebe brauchst du nichts. Halt den Moment ohne Gedanken. Spür dich von innen bis nach außen ohne Schranken. Verbinde dich mit allem Leben und atme ein. Schick deine Liebe allen Wesen und atme aus. Will dann die Stille in dein Innerstes, lass sie rein. Und nimm den Frieden, den du findest und lass ihn raus. Atme ein, atme aus. Du bist daheim, in dir zu Haus.
Federleicht, vogelfrei, weder abgehoben noch heim. Mit dir selbst und der Welt im Reinen, einfach federleicht. Federleicht, völlig frei, weder abgehoben noch heim. Im Großen wie im Kleinen, einfach federleicht. Thank you.
wenn der Reinhard mit dem Thomas, ich heiße ja auch Reinhard, aber ich beziehe mich jetzt auf Reinhard May, der zusammen mit Thomas D. hier gesungen hat. Der Song heißt Federleicht und ist auf dem neuen Album von Thomas D. enthalten. Neocortex war das. Ihr hört weiterhin unterdessen hier auf Radio Frei an diesem Montag. Vor wenigen Wochen kam eine Nachricht herein, eine schlechte Nachricht, die wie aus heiterem Himmel kam. Der Erfurter Standort des Online-Versands Zalando soll zum 30. September in diesem Jahr schließen. 2700 Beschäftigte sind betroffen. Inzwischen geht es nicht mehr um das Ob, die Schließung wird sehr wahrscheinlich stattfinden, sondern wie eine angemessene Abfindung aussieht. Das Problem dabei ist jedoch aktuell die Kommunikation, denn seit Anfang März gibt es keine direkten Gespräche mehr zwischen Arbeitgebern und dem Betriebsrat. Mehrere hundert Menschen haben jetzt am Samstag in Erfurt protestiert. Meine Kollegen Martin, Caro und Christian waren vor Ort und haben Stimmen eingesammelt. Und Christian hat dann all die Stimmen und die Eindrücke nochmal für uns zusammengefasst.
In Erfurt herrscht seit Monaten dicke Luft. Der lokale Standort des Modeversandhändlers Zalando soll zum Oktober 2026 schließen. Wie eine Bombe schlug diese Nachricht ein und ließ nach dem florierenden Weihnachtsgeschäft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allesamt sprachlos zurück. Doch was die Beschäftigten fast noch wütender macht als das drohende Aus, ist die Art und Weise, wie darüber oder besser wie darüber nicht mit ihnen gesprochen wird. Deshalb versammelten sich zahlreiche Menschen, darunter Beschäftigte, Gewerkschaftler und Politikerinnen, am vergangenen Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Erfurt.
Und ich möchte noch mal sagen, wir haben wirklich Talente zu dem gemacht, was es heute ist. Und dann durch die Presse erfahren, dass wir weggeschmissen werden und das, was Sie ja hören, es ist keine Verhandlung möglich, die stellen fest und so wird es gemacht. Es findet keine Kommunikation statt zwischen Betriebsrat, zwischen uns Angestellten. Die stellen ihn halt fest, erzählen irgendwas von Augenhöhe, also bei der letzten Betriebsversammlung. Wir hätten Trinkspiel draus machen können. Ich wäre besoffen vom Tisch gefallen. So oft hat der Augenhöhe gesagt. Und was man sieht, das ist die Augenhöhe, die hier stattfindet. Das ist unser Zalando, was sie mit uns machen, Augenhöhe.
Die Beschäftigten sind verzweifelt. Hinter den nackten Zahlen der Standortschließung stehen schließlich ihre Familien. Laufende Kosten wie die Miete, aber auch die allgemeine Inflation und alltägliche Sorgen machen den Menschen zu schaffen.
Wie für jeden eigentlich, wir haben alle Rechnungen zu bezahlen. Wir haben alle eine Wohnung, ein Haus, Mieter zu bezahlen. Alles wird teurer. Auch die Benzinpreise sind teurer geworden. Wir müssen alle unsere Rechnungen bezahlen. Das fällt jetzt alles weg. Ich sag mal, nur von Arbeitslosengeld 1 zu leben, ein Jahr lang, das funktioniert so nicht. Wir müssen jetzt alle zusammen eine neue Arbeit suchen, das wird schwer. Es wird wahrscheinlich nicht für alle einen Arbeitsplatz geben hier, das ist das Problem.
Besonders hart trifft es jedoch auch all jene, die auf dem Arbeitsmarkt oft übersehen werden. Mitarbeiter mit Behinderung, ausländische Kollegen oder studentische Hilfskräfte. Für viele, aber nicht nur sie, ist dies Bedrohung ihres Lebensentwurfs. Aber auch diejenigen, die schon einmal einen Systemwechsel mitgemacht haben, sehen in der aktuellen Situation ein bitteres Déjà-vu.
Ich würde noch über 3 Jahre bei Zalando arbeiten. Ja, und jetzt ist auf einmal der Lebensentwurf, den ich für den Rest meiner Arbeitszeit hätte, ist total über den Haufen geworfen. Ich bin ein gelerntes DDR-Kind. Ja, ich habe Schule der sozialistischen Arbeit erlebt. Ja, da wurde gesagt, der bitterböse Kapitalismus. Dass der mich so einholt, es wäre mir nicht im Traum eingefallen. Und deswegen wird aus der Resignation langsam eine Wut.
Man sollte meinen, in einer solchen Krise sei die Kommunikation A und O. Doch zwischen dem Management und dem Betriebsrat herrscht seit Anfang März Funkstille. Statt direkter Gespräche auf Augenhöhe gäbe es regelmäßig E-Mails von oben. Der Inhalt? Ein Mix aus Eigenlob der Geschäftsführung und Kritik am Betriebsrat, so erzählt man uns. Eine psychologische Zerreißprobe für die Belegschaft, die sich fragt, bleiben oder gehen, kämpfen oder resignieren. Wir haben bei Vertretern des Betriebsrats nachgefragt.
Das Einzige, was wir auch als Mitarbeiter bekommen, ist regelmäßige E-Mails bzw. Start-Meeting-Kommunikation, in denen halt das Standortmanagement darauf hinweist, dass sie haben ja die tolle Einigungsstelle einberufen, um endlich auf Augenhöhe verhandeln zu können. Und jetzt, wo die Einigungsstelle kommt, verhandelt man endlich. Und jetzt hat natürlich der böse Betriebsrat gesagt, dass er gegen diese Einigungsstelle vorgeht. Also der Betriebsrat ist jetzt der Böse, der ja nicht verhandelt. Obwohl der Betriebsrat ja in jeder Kommunikation sagt, wir sind bereit, wir wollen verhandeln, wir wollen reden. Aber der Arbeitgeber nutzt die ganzen Termine einfach nicht und lässt Zeit ins Land gehen und ins Land gehen und ins Land gehen. Und wir kommen halt wirklich jetzt auch immer mehr in einen Bereich, wo halt auch der 30.09. für viele Kollegen sehr, sehr schwierig wird, weil sie eigentlich vielleicht schon auf Suche gegangen sind, vielleicht schon einen neuen Arbeitgeber ab 1.10. gefunden haben und jetzt aber immer unsicherer werden, wie geht's denn nun eigentlich wirklich weiter?
Wie läuft denn gerade aktuell die Kommunikation mit dem Zalando-Management?
Aktuell gibt es keinerlei Kommunikation zwischen Geschäftsleitung und des Betriebsrats. Seit dem 5.3. sind diese Gespräche eingeschlafen. Unser Arbeitgeber möchte nur noch im Beisein eines Richters mit uns sprechen. Ansonsten möchte er keine Verhandlungen oder dergleichen mehr führen mit uns.
Und wie gehen Sie vom Betriebsrat jetzt mit dem Kommunikationsabbruch um?
Also wir stehen ganz klar für eine offene Kommunikation und möchten auch verhandeln. Wir möchten vor Ort verhandeln und möchten keinen Dritten bei dieser Verhandlung dabei haben. Das ist ganz klar unsere Aussage. Und wir sind permanent bereit. Wenn der Arbeitgeber von heute auf morgen sagt, wir möchten wieder in die Gespräche kommen, wartet unsere Verhandlungsgruppe und würde sofort wieder die Gespräche aufnehmen.
Und wie geht's jetzt konkret weiter?
Als nächstes werden wir das Beschwerdeverfahren gegen den Beschluss vom Arbeitsgericht einleiten. Dann wird wahrscheinlich das in die nächste Instanz gehen. Und ich denke mal, in 6 bis 10 Wochen wird es dann einen weiteren Gerichtstermin geben.
Die Forderungen der Angestellten sind dabei so klar wie bescheiden. Transparenz und Fairness. Wenn die Schließung schon nicht abzuwenden ist, dann muss wenigstens der Abschied würdevoll gestaltet werden. Das bedeutet Abfindungen, die diesen Namen auch verdienen und ein Management, das nicht vergisst, dass der Konzern auch durch die Arbeit hier in Thüringen so groß geworden ist.
Na, erstmal, dass offen mit uns umgegangen wird und da man ja immer so tut, wir haben Zalando reich gemacht, das sagt man ja auch mal, Herford war dafür da, hat immer gute Arbeit geleistet, dass keiner durch das soziale Netz fällt, also dass hier alle abgesichert sind, alle, ich sage jetzt mal, eine 6-stellige Summe kriegen, um das mal zu übertreiben, ne, dass wir eigentlich im Prinzip alle gut wieder neu starten können und dass man doch auch, glaube ich, was das Wichtigste ist, auch sagen kann, auch wenn das jetzt hier so vorbei ist, dass man sagen kann, Zalando war ein guter Arbeitgeber. Ne? Wie gesagt, da man ja mit uns gar nicht redet, stellen sie sich zurzeit so hin. Und ich finde auch, das finde ich auch schön, dass ihr als Radio das so macht. Das muss auch überall in den Medien publik werden. Wie gesagt, eine Fußballmannschaft wird gesponsert, wo man von Teamfähigkeit und Teamgeist spricht. Und hier merkt man davon überhaupt nichts.
In der ersten Reihe der Demos sieht man immer wieder auch junge Gesichter. Junge Gesichter von Studierenden, die hier jobben, um ihr Studium zu finanzieren. Doch für sie geht es um mehr als nur den Nebenjob. Es geht um das Prinzip Solidarität, so erfahre ich. Denn gerade wer aus einer Arbeiterfamilie komme, weiß, allein bist du Bittsteller, gemeinsam bist du Verhandlungspartner. Zum Abschluss will ich also nochmal nachfragen.
Wieso bist du als studierende Person in der Gewerkschaft?
Aus Solidarität. Wir arbeiten wichtige antifaschistische Arbeit, aber wir unterstützen auch Arbeiter. Ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie. Ich weiß, wie es ist, nicht gesehen zu werden. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, nicht gehört zu werden. Und als Gewerkschaftlerin, die jetzt nicht in einem Arbeitsverhältnis steht, habe ich auch Macht. Ich habe keine Angst, mich vor dem Tor zu stellen und gekündigt zu werden. Ich kann Arbeit leisten und meine Kolleginnen unterstützen und habe keine Angst vor diesen Konsequenzen. Aus Solidarität bin ich in der Gewerkschaft und versuche, mich für gute Arbeitsrechte einzusetzen.
Ob Zalando noch einmal einlenkt oder ob am Ende nur der Rechtsweg vor die nächste Instanz bleibt, ist vorerst offen. Klar ist, die Stimme der Beschäftigten in Erfurt ist laut und sie wird so schnell nicht verstummen.
Stehen. auszusehen. Die Tür ist auf, die Wohnung leer. Ich glaub, mein Leben gibt nichts her. Wir sitzen auf der Treppe, um uns Geschichten zu erzählen. Wenn ich noch eine gute Lüge hätte, würde ich mich nicht länger quälen. Denn von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die interessanten. Harmloses Ding, wie man meint. Und innen glitzert schon, bevor das erste Licht hereinscheint. Den hab ich jedem erst geklaut, in einem zwielichtigen Laden. Sie hatten mir vertraut, und jetzt haben sie den Schaden. Denn von all Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten. Die Interessanten. Wir sitzen auf der Treppe, um uns Geschichten zu erzählen. Wenn ich noch eine gute Lüge hätte, würde ich mich nicht länger quälen. Denn von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten, die Interessanten. Denn von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten. Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten, die Interessanten. Von allen Gedanken schätze ich doch am meisten die Interessanten.
Die Interessanten von den Sternen. Und die Sterne ist irgendwie so eine Band, die unauffällig über Jahrzehnte und Jahrzehnte immer weitermachen. Ich habe mal geschaut, wir haben ja schon festgestellt, wir können Konzerte die Woche besuchen. Lucie Lachy, habe ich das richtig ausgesprochen, auf jeden Fall im Club Franz Mehlhose. Dann kann man eine Lesung besuchen von René Müller-Ferchland am Donnerstag. Aber natürlich kann man auch nach wie vor ins Kino gehen. Es läuft zum Beispiel diese Woche der Michael Jackson-Film Michael an. Der hat übermorgen am Mittwoch seine Vorpremiere im CineStar. Ihr könnt aber auch im Kinoclub zum Beispiel auch noch bis Mittwoch, bis übermorgen euch den Film 4-3 anschauen. Ein sehr intensiver, auch hoffnungsvoller Film. Das ist so ein Widerspruch in sich, aber genau darum geht es. Nämlich, wie gehe ich mit Trauer um und wie gestalte ich das Leben so, dass ich weiterleben kann? Es geht um eine Frau, die ihre Kinder und ihren Mann plötzlich verliert durch einen tragischen Unfall und die aber am Ende wieder Hoffnung schöpft. Also es ist ein sehr emotionaler Film und man geht aber mit einem Lächeln am Ende heraus. 4-3 mit Robert Stadelober und Valerie Pachner. Sehr empfehlenswerter Film, noch bis Mittwoch im Kinoclub. Und dann einmalig zu sehen gibt es morgen, also am Dienstag um 19.30 Uhr, Spartacus aus dem Jahr 1959. Regie Stanley Kubrick, der aber eher so eingesprungen ist. Es ist noch kein typischer Kubrick-Film, sondern ein Monumentalfilm, der eben nochmal den Aufstand von Spartacus gegen die Römer erzählt. In der Titelrolle ist Kirk Douglas zu sehen. Und wir hören mal uns den Trailer an. Ein typischer Trailer aus der damaligen Zeit, wo einfach die verschiedenen Schauspieler, die da mitwirken, das waren damals alle Stars. Das war so, als wenn Brad Pitt, Tom Cruise und George Clooney zusammengespielt hätten. Damals aber unbekannte, also für uns heute unbekanntere Namen. Damals waren es große Namen. Wir hören mal in diesen klassischen, sehr alten Spartacus Trailer hinein.
Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking, unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might.
I'm not after glory.
I'm after Spartacus.
Gene Simmons as the slave Erinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known.
I love you.
Charles Laughton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Bataiatus, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome.
The symbol of the Senate, all the power of Rome.
I imagine a god for slaves. And I pray.
What do you pray for?
I pray for a son who'll be born free.
Ja, er betet für einen Sohn, der frei geboren wird. Das hat Spartacus gesagt. Und wir sehen Kirk Douglas und haben Kirk Douglas gerade gehört in der Rolle des Spartacus. Und dieser Film, Klassiker aus dem Jahr 1959, hat seinerzeit 4 Oscars bekommen. Den könnt ihr einmalig morgen in Originalfassung, also in englischer Sprache, um 19.30 Uhr im Erfurter Sinister sehen. Also das ist mal die Gelegenheit, auf großer Leinwand Spartacus sich anzuschauen.
I